Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Break Up, den Podcast übers Schlussmachen. Ich bin hier mit Sophia Hembeck verbunden. Sie sitzt in Schottland und muss sich jetzt schon seit 20 Minuten mit meinen technischen Skills rumschlagen. Bitte um Entschuldigung. Schön, dass du da bist, Sophia.
Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Also wir sind immer noch in der Corona-Pandemie. Ich hoffe, wenn diese Sendung irgendwann live geht, ist es vielleicht schon ein bisschen weniger hart als jetzt. Aber noch ist es bei dir in Schottland auch so, dass du nicht wahnsinnig viel rausgehen kannst, oder?
Nee, also wir dürfen technisch gesehen eigentlich nur einmal am Tag raus. Ich habe einen Hund, deswegen bin ich meistens zweimal am Tag draußen. Also eigentlich immer zweimal am Tag, manchmal halt auch dreimal, wenn man nochmal einkaufen geht. Aber es ist hier schon relativ streng noch gehandhabt. Mal gucken, wie lange noch.
Ja, man weiß es wirklich nicht. Wir haben schon länger darüber geredet, dass ich deine Graphic Novel, die sich auch mit Trennungen beschäftigt, total cool finde und dachte, das wäre ein tolles Thema hier für den Podcast. Vielleicht kannst du mal erzählen, was es ist und wie du dazu gekommen bist.
Also erstmal, Graphic Novel ist ein sehr weiter Begriff, klingt ein bisschen besser als Comic. Also im Comic hat man ja zum Beispiel diese Bilder, die so nacheinander kommen, und eine Graphic Novel kann halt auch ein bisschen verspielter sein. Und im Endeffekt, ich habe diesen Begriff für mich gewählt, weil ich ein Buch zusammen mit einer sehr tollen Illustratorin gemacht habe, die Julia Feller heißt. Ich habe eben den Text geschrieben, sie hat es illustriert und deswegen Graphic Novel, also ein grafischer Roman, eine Novelle eher. Es ist eher ein kürzerer Monolog. Ich fand das halt schön, oder ich finde generell einfach illustrierte Texte schön oder Graphic Novels schön, weil da nochmal eine andere Ebene reinkommt durch die Illustration oder durch die Art, ob man ein Wort ganz groß über die Seite schreibt oder krickelig. Also auf einer bildlichen Ebene kann man da Gefühle, finde ich, nochmal ganz anders darstellen, die, wenn es gerade, finde ich, um Liebe oder Trennung geht, ja manchmal wirklich auch so, man hat gar nicht die Worte dafür, aber manchmal hat man Bilder. Und deswegen war das für mich eine gute Verbindung.
Mhm. Und jetzt sag doch nochmal, wie heißt deine Graphic Novel und was hast du darin verarbeitet? War das tatsächlich eine konkrete Trennung oder war das eher so, dass du so deine Lebenserfahrung irgendwie gebündelt hast da drin?
Die Graphic Novel heißt This Feeling of Emptiness, like shopping for groceries and forgetting to bring the Pfandflaschen. Es ist ein bisschen ein ironischer Abgesang auf eine Trennung. Es ist interessant, wie dieses Buch entstanden ist. Dazu muss man wissen, es war eigentlich vorher ein Theatermonolog. Und ich habe angefangen, diesen Text zu schreiben, eigentlich einfach aus einer Inspiration heraus, weil ich ein anderes Buch gelesen hatte von Marcel Sauvageau, Passt ganz die Deine. Das ist eine Art Briefroman, wo sie quasi eine Trennung verhandelt. Und das hat mich immer sehr beeindruckt und ich wollte das irgendwie gerne auf die Bühne bringen, hatte dann aber das Gefühl, ich würde gerne meinen eigenen Text schreiben. Habe den angefangen und habe dann während dieser Probenphase, weil ich diesen Text eben auch selber inszeniert habe, an der Uni, damals habe ich noch studiert, in dieser Probenphase, 3 Wochen quasi rein, hatte ich tatsächlich dann eine Trennung. Was natürlich eine gewisse Ironie des Schicksals irgendwie hatte, weil man mit dem Thema ja sehr sich gerade so beschäftigt hatte und dann passiert tatsächlich eine Trennung. Hat wahrscheinlich auch miteinander zu tun. Vielleicht habe ich auch unbewusst das schon gespürt oder also das war schon auch so ein bisschen Thema. Ich sage mal so, diese Trennung war jetzt nicht komplett, es war nicht komplett überraschend, aber auch nicht komplett, naja, also im Nachhinein finde ich, kann man ja sowieso immer Gründe finden.
Ja.
Deswegen ist das schwer einzuschätzen. Jedenfalls war dann habe ich mich getrennt.
Also du hast dich getrennt.
Ich habe mich getrennt, wobei ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, ich habe mich getrennt, aber der Grund, warum ich mich getrennt habe, der war eben, dass mein Partner fremdgegangen ist und mir das gestanden hat. Und das war halt vorher auch schon mal passiert und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, es ist einfach zu viel. Zu viel Verletzung da. Und dann habe ich mich getrennt. Aber im Endeffekt ist, also ja, wenn jemand fremd geht, dann ist das auch ein klares Zeichen, finde ich.
Also auch schon ein Schritt raus aus der Beziehung. So.
Ja, also ob der eine jetzt ausspricht, ich trenne mich von dir, ist letztendlich, finde ich, am Ende nur noch so eine Formalie, die man so unterschreibt. Aber ja, ich hätte mich nicht getrennt, wenn er nicht fremdgegangen wäre. Also,
ja. Naja. Hat er denn irgendwie versucht, dich davon abzuhalten, sich zu trennen, oder hat er das dann akzeptiert?
Ich glaube, er hätte das in dem Moment eigentlich gerne noch weitergeführt, aber auf eine Art, die für mich nicht realistisch war. Also ja, ich hatte das Gefühl, diese Verletzung vom Fremdgehen in der Form, wie sie war, nicht mehr verzeihen zu können.
Ja.
Das war einfach zu groß. Und ja, deswegen war das dann einfach nicht mehr drin.
Wie lange wart ihr denn zusammen?
Wir waren so um ein Jahr rum. Mhm. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja.
Und würdest du sagen, das war eine ernste Beziehung oder eher so, man war noch halb in der Testphase?
Es war schon eine ernste Beziehung. Wir waren auch gerade frisch zusammengezogen.
Okay.
Also das war schon ernst. Ich meine, ja, doch, das war definitiv eine ernste Beziehung. Also ja.
Ja.
Und wenn man zusammenzieht, dann
hat man Pläne zusammen, ja.
Genau.
Wie alt warst du da?
Da war ich Mitte 20, 27, mhm. 26, 27.
Und du hast in Berlin gewohnt damals, oder?
Genau.
Ja. Und die Haltung, in der du dann dein Buch geschrieben hast, ist das eher so, ich muss irgendwo hin mit meiner Wut und meiner Verletztheit, oder an welchem Punkt warst du da?
Dadurch, dass ich sozusagen mit dem Text noch nicht fertig war während der Probenzeit, also quasi wirklich mitten in der Probenzeit ist das eben passiert, musste ich den halt sozusagen Posttrennung weiterschreiben. Also ich war so bis zur Hälfte wirklich und dann fehlte halt noch die andere Hälfte. Und ich habe mir dann eine Woche Auszeit genommen, bin zu meinen Eltern gefahren, habe erstmal gar nichts gemacht und war kurz so, okay, ich mache jetzt erstmal eine Woche lang irgendwie nichts, wusste aber schon, okay, wenn ich wieder zurück nach Berlin gehe, gehen die Proben weiter und ich muss diesen Text fertig schreiben. Und habe dann ja innerhalb von 2 Wochen diesen Text runtergeschrieben. Mhm. Oder die zweite Hälfte runtergeschrieben. Da, sagen wir so, da war schon viel Wut und da war auch viel Schmerz. Aber das Aufschreiben hat auf jeden Fall geholfen, dem einen gewissen Kanal zu geben oder auch ja, diese Gefühle so ein bisschen loszulassen oder auch zu was anderem werden zu lassen. Also dieser Moment am Ende, wo dann Premiere war und man dann sozusagen die Schauspielerin so die eigenen Worte der Trennung dann so aussprechen hört, das ist schon, für mich war das ein total reinigender Moment, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht mehr meine Trennung, sondern das ist jetzt so, da kann sich jetzt jeder irgendwie reinfallen lassen, der mal eine Trennung erlebt hat. Also es ist nicht mehr mein persönliches Problem, sondern es ist ein bisschen allgemeingültigeres Gefühl, was eigentlich wahrscheinlich jeder mal auf eine Art schon erlebt hat. Also so ein Schmerz halt.
Ja, voll. Hast du das dann erlebt, dass viele Leute auf dich zugekommen sind und dir gesagt haben, Mensch, ich habe genau das Gleiche erlebt wie du? Also dass man da so eine Verbindung ganz automatisch hergestellt hat, oder?
Also es war viel so, dass man in dem Text geht es eben halt auch um so Fragen wie Polyamorie und Fremdgehen und also das ist auch eben schon Thema dieses Textes. Darüber wird dann viel gesprochen. Also weil da gibt es ja auch immer zwei Seiten. Also ich habe halt auch Freunde oder Freundinnen, die eben Polyamor leben oder die eben auch schon mal fremdgegangen sind. Und das zum Beispiel ist auch ganz interessant, dann so mal die andere Meinung zu hören oder auch mal die Perspektive von jemandem zu hören, der mit jemandem sozusagen fremdgegangen ist, der in einer Beziehung war. Also solche Sachen sind dann sehr interessant, aber auch auf jeden Fall viele sind auf mich zugekommen und meinten, ja, das hat ihnen geholfen, das zu hören, weil ich da auch in dem Text sehr versucht habe, roh mit meiner Wut zum Beispiel umzugehen und nicht zurückzuhalten, weil ich glaube, in dem Moment ist es auch okay, dass man das so fühlt. Ich würde zum Beispiel jetzt heute, wenn ich das lese, sagen, das sind jetzt nicht mehr meine Gefühle, das ist jetzt nicht mehr das, was ich jetzt sagen würde. Aber in dem Moment hat das, glaube ich, auch seine Berechtigung, dass man das mal so ausspricht oder dass man das mal hört, weil viele trauen sich das auch nicht, selbst wenn sie in so einem Moment sind, wo ein großer Schmerz da ist, das mal auszusprechen. Also dieses, ich hasse dich und ich wünschte einfach, du wärst nicht mehr da. Also so, das ist so ein Gefühl, das verbietet man sich. Aber ich glaube, es ist ganz gut, das mal zuzulassen, so in einem Fantasieraum. Also.
Ja, da waren jetzt ganz viele Sachen, die ich total spannend finde. Vielleicht bleibe ich gerade bei dem, was du als letztes gesagt hast. Ich erlebe das ja im Podcast auch relativ viel, dass einfach dieses Sachen einmal ausgesprochen haben und einmal seine Version der Geschichte erzählt zu haben, dass das irgendwie ein ganz wichtiger Punkt im Verarbeiten ist. Also wenn man das nur mit sich selber ausmacht, das, glaube ich, führt auf jeden Fall dazu, dass man viel, viel länger braucht, das zu verarbeiten. Mhm. Und so wie du es jetzt beschreibst, hast du ja mit dieser Theateraufführung und mit dem allen auch ein Stück weit so einen Shortcut gewählt. Also du hast dann wahrscheinlich so emotional unglaublich aufreibende Wochen gehabt, aber dann, nachdem das aufgeführt war, warst du schon ein ganzes Stück weiter, als man sonst nach, weiß ich nicht, 2-3 Monaten nach einer Trennung ist, oder?
Also ich hatte schon das Gefühl, dass mir das unglaublich geholfen hat, dass ich auch noch nie, also ich habe vorher auch schon mal 1-2 Trennungen erlebt. Ich habe das noch nie in so einer Form verarbeitet. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann nochmal so persönlich machen werde. Also ich schreibe nach wie vor, versuche aber eigentlich, oder schreibe eigentlich jetzt nicht ständig über wirklich autobiografische Situationen, sondern bin da eigentlich eher in der Fiktion drin. Aber das war so ein Moment, das hat halt irgendwie auch alles zusammengepasst. Also es war einfach der Zeitpunkt, in dem ich gerade war, das Thema, das ich eh schon behandelt hatte, das hat halt irgendwie alles so wie in so einem Flow einfach funktioniert. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall, glaube ich, eine Trennung, die, ich meine, man weiß ja, also ich finde zu sagen, ich habe jetzt diese Trennung verarbeitet, ist immer so ein bisschen heikel, weil...
Das würde ich bei mir auch nicht sagen.
Ja, weil das ist auch so, was heißt verarbeitet? Also ich muss sagen, es ging mir danach auf jeden Fall viel, viel besser, was aber auch damit zu tun hatte. Ich glaube, wenn man mal betrogen wurde und man selber ist monogam und so, also wenn es einfach darum geht, man hat eine Abmachung gemacht und die wurde halt nicht eingehalten.
Ja.
Und dann versucht man jemandem zu verzeihen, wenn man das möchte. Also in meinem Fall war es so, ich wollte das verzeihen. Und dann passiert das halt nach einer gewissen Zeit wieder. Mhm. Und für mich war das so ein Moment, dass ich dachte, nee, so, das ist jetzt der Moment, wo ich halt jetzt nicht mehr verzeihen möchte. Ich kann nicht nochmal diesen Prozess durchgehen, dass ich jetzt jemandem verzeihe. Und es war für mich dann eben dieses zweite Mal, wo dann eben dann diese Trennung passiert ist, dass ich dachte, eigentlich geht's mir jetzt besser, weil jetzt kann ich endlich wütend sein. Weil vorher ging das natürlich nicht, weil ich wollte ja verzeihen und ich wollte ja, dass alles wieder gut wird. Und ich habe da zwar auch ein bisschen meine Wut rauslassen können, aber im Endeffekt, man kommt da nur so weit, ohne nicht sozusagen sich dann zu trennen. Also man muss halt dann irgendwie sich so ein bisschen darin üben zu verzeihen. Und eben beim zweiten Mal war es so, ach, endlich kann ich aufhören damit. und einfach sagen, nee, das war's jetzt.
Ja.
Deswegen war das auch nochmal eine, ja, irgendwie war das eine Befreiung dann. Deswegen war es auch nicht so schlimm.
Ja, ich finde das eine spannende Situation, die du beschreibst, auch dieses, was ja, glaube ich, viele Menschen machen. Also ich glaube, so die meisten von uns würden sagen eben, wenn jemand einen Fehler macht, dann versuche ich zu verzeihen. Aber das ist ultra schwierig, glaube ich, oder? Also eben gerade, weil man ja eben seine Gefühle nicht ganz leben kann und irgendwie auch ein Bild von sich hat, wie man jetzt sein möchte. Und das finde ich total interessant, dass du das gesagt hast. Ich habe das einmal versucht, es ist schon nicht wahnsinnig gut gegangen und ich kann das jetzt nicht irgendwie alle halbe Jahre nochmal machen, oder?
Total. Also man geht da schon sehr, das Problem ist, es kommt ja so ein bisschen drauf an, wie man so drauf ist, aber so für mich war halt irgendwie klar, man kann mal einen Fehler machen und solange der andere einem das Gefühl gibt, dass es ein Fehler war und dass man daran arbeiten möchte und auch irgendwie so ein bisschen so ein Verständnis hat, warum das passiert ist und deswegen auch sagen kann, das wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal passieren, so, dann war ich halt bereit, da das Verzeihen sozusagen einzugehen, zu sagen, okay, wir probieren es nochmal, let's try. Und also das war wirklich super schwer, weil man halt zwischen so zwei Polen, also ich war wirklich so, auf der einen Seite hatte ich ganz starke Hassgefühle manchmal. Also es war ganz komisch, weil man liebt diese Person und möchte eigentlich, dass alles gut ist und man möchte da auch, dass man wieder normal sozusagen miteinander umgehen kann. Und dann kommen aber auf der anderen Seite immer wieder diese Gedanken und einfach so ein krasser Hass auf einmal hoch, der so schwer zu kontrollieren ist. Und wenn man dann darüber irgendwann hinwegkommt, also das waren Monate, die ich da quasi mit kämpfen musste und wo auch so Vertrauen einfach wieder erstmal wachsen musste. Das war so schwer, dass es, als es dann einfach das zweite Mal dann wieder passiert ist und auch wirklich auf eine, ich meine, da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen, aber es war sehr, sehr widerlich, wie es passiert ist. Und das war dann so, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Das führt jetzt hier nicht, nee. Also so weit, aber ich glaube, das ist einfach, da habe ich auch so meine Grenze gelernt und gedacht, okay, da gehe ich jetzt nur noch über meine Leiche gerade. Also das ist so, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe da Stärke drin gefunden in diesem Moment, ehrlich gesagt. Ich habe lange überlegt, ob ich beim ersten Mal nicht schon hätte sagen sollen, nee, ist nicht. Also man hört dann ja auch so von Freundinnen oder Freunden, die dann sagen, ja, gut, ich hätte das ja auch schon beim ersten Mal nicht verziehen oder so. Und dann denke ich so, ja. Ich meine, ich kenne auch Leute, da ist das passiert und die sind jetzt wieder glücklich zusammen. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das nicht schon passiert, dass man wieder zusammengewachsen ist. Aber ja, manchmal halt nicht. Und dann, ja.
Ich glaube, es kommt wirklich auch viel auf die Art und Weise an und da eben, wie man sich sonst zusammen fühlt. Also ich finde es so schwierig eben zu sagen, wenn sowas passiert ist, wenn einer den anderen betrogen hat, dann gibt's nur eins, geh sofort oder ihr müsst das hinkriegen. Es ist halt total individuell und das kann dir auch niemand vorschreiben, wie schlimm du das findest und wie verletzt du bist und was das jetzt für dich bedeutet und was nicht. Also das find ich immer so ein bisschen schwierig, da irgendwelche Regeln zu machen. Und ich finde das ganz spannend, dass du in dem Verarbeitungsprozess auch gesagt hast, ich will mal die andere Perspektive sehen und ich spreche mal mit jemandem, der ist mit dem fremdgegangen wurde, um mir das auch irgendwie mal anzuhören. Ich überlege, wie wäre das denn, wie machen das andere, wenn die eine offene Beziehung haben? Bringt es irgendwas oder bringt das gar nichts? Okay, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen? Und das finde ich total spannend, dass man nicht nur bei sich bleibt und sagt, die sind alle böse, sondern dass du da irgendwie auch versucht hast, in andere Perspektiven reinzugehen. Ich glaube, das kann einem auch ganz viel ganz viel Stärke geben, dass man einfach nicht nur sagt, ich bin das Opfer und mir wurde Böses getan, sondern dass man auch sieht, okay, andere Leute haben auch ihre Themen und sind auch irgendwie da, hängen damit drin. Dein Ex-Freund, der hing da ja auch irgendwie mit drin. Der hat das ja nicht gemacht, weil der irgendwie ein böser, zynischer Mensch ist, sondern der hat seine eigenen Themen und so. Und das finde ich sehr stark an dem, was du erzählt hast.
Ja, ich meine, darum geht es zum Beispiel halt auch so dann in dem Monolog, den ich geschrieben habe. Da ist eine Stelle, oder da geht es eben genau um Polyamorie, und da gibt es eine Stelle, wo die Ich-Erzählerin sagt, wir hätten das ausmachen können. Mhm. Wir hätten ausmachen können, eine polyamore Beziehung zu haben oder eine offene Beziehung. Wir hätten darüber reden können, wenn du das gewollt hättest, hättest du mir vorher Bescheid sagen können. Wir hätten das besprechen können und wir hätten da eine Lösung gefunden. Mhm. Und der Punkt, den der Text macht, ist einfach, dass das nicht gemacht wurde. Also, dass eben nicht offen über Bedürfnisse gesprochen wurde im Vorhinein. Und dass eben im Nachhinein darüber sprechen, dass halt, dass die, also der Betrug ist, zu sagen, ich bin monogam, ja, ja, ja. Und dann halt, also zu lügen. Und das ist der Betrug. Der Betrug ist nicht Sex mit anderen Menschen haben, sondern der Betrug ist zu sagen, ich möchte gar niemanden außer dir. Mhm. Und dann wie ein Fähnchen im Wind seine Meinung zu ändern und aber trotzdem weiterhin so zu behaupten, als wäre das nicht der Fall. Also als hätte man diese Bedürfnisse nicht. Also das vielleicht auch, finde ich halt so fadenscheinig, oder das ist ja auch das finde ich ist das Problem, dass wenn die Menschen offener mit ihren Bedürfnissen umgehen würden in Beziehungen, würden sie wahrscheinlich gesündere und glücklichere Beziehungen führen, vielleicht nicht mit der Person, mit der sie gerade eine haben, weil sich das nicht gleicht, aber ich meine, es ist doch immer besser, jemanden neben sich zu haben, wo man weiß, das ist irgendwie the same, und oder halt dann lieber Single zu sein und nach jemandem zu suchen, der diese Bedürfnisse teilt. Aber so eine Maske zu tragen und zu sagen, ich bin so und so, und dann darunter so sein und Spielchen zu treiben, das ist der Betrug. Mhm.
Aber es ist natürlich auch schwierig, also so diese Option zu sagen, ich wünsche mir eine nicht monogame Beziehung und so, das ist ja alles erst relativ neu. Also man hat ja schon das Gefühl, der Default ist irgendwie wir beide für immer und niemand anders. Und deshalb glaube ich, dass da viele Leute auch so reinrennen. Also, dass sie vielleicht zu jung sind oder vielleicht auch einfach wirklich nicht richtig monogam sind, aber das Gefühl haben, dass eben so sehr kann ich mich jetzt nicht öffnen und das kann ich nicht erzählen und das kann man auch nicht fordern und so. Also, das ist so das, was ich dem ganzen Polyamorie-Diskurs, auch wenn es mich auch manchmal ein bisschen genervt hat in den letzten Jahren, irgendwie schon anrechne, dass man da einfach mehr Möglichkeiten aufmacht und dass eben vielleicht jetzt oder in 10 Jahren sich jemand schon traut und gleich zu Anfang sagt, ich glaube, ich bin gerade noch nicht in der Phase, wo ich ganz 100%ig monogam sein kann oder so, dass man da einfach mehr Offenheit reinbringt und merkt, ah, okay, das ist irgendwie legitim, dass man über sowas sprechen kann.
Ja, voll. Also ich wollte jetzt, also falls das jetzt gerade so rübergekommen ist, ich bin ja überhaupt nicht gegen Polyamorie oder offene Beziehungen.
So ist es gar nicht rübergekommen.
Sondern bin das nämlich auch genau der Meinung, dass es halt eigentlich total gut ist, dass Leute anfangen, da mehr drüber zu sprechen. Ich würde nicht sagen, dass es neu ist. Also in den 70ern gab es auch sowas, da hat man das halt freie Liebe genannt. Also dieser Diskurs, der hatte andere Namen oder vielleicht andere Formen, aber so dieses, so eine Idee von, dass so diese Zweier-Paar-Beziehung nicht so das Wahre ist oder sozusagen nicht aufrecht zu erhalten ist immer, das ist ja schon, glaube ich, das ist schon uralt, aber also klar, ich weiß schon, was du meinst, also Polyamorie ist auf jeden Fall ein neuer Begriff, der und offene Beziehungen, also Sartre und Simone de Beauvoir haben auch eine offene Beziehung gehabt, das ist auch schon eine Weile her. aber war vielleicht auch eher eine Sache, die sich bestimmte Kreise leisten konnten oder die das dann so betitelt haben.
Ich habe auch das Gefühl, also sicher gab's, haben die auch in den 70ern schon rumgevögelt, da bin ich mir schon bewusst, aber ich glaube, da war das schon noch mehr auch ein Vorrecht, was sich Männer rausgenommen haben häufig und was jetzt nicht. Also klar, da sicher haben die auch viel gesprochen und ich glaube auch, dass es sicher Kommunen gab, die irgendwie ganz toll waren, aber ich habe das Gefühl, da ist schon noch mal was passiert in den letzten 5 Jahren auch.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ich meine, es ist ganz lustig, es hat schon auch was Lokales. Also ich habe 5 Jahre in Berlin gewohnt,
ja.
Und bin halt jetzt seit letztem Jahr hierher gezogen. Ich glaube, ich habe mit niemandem mehr über Polyamorie seitdem gesprochen. Also jetzt ist es das erste, dass ich dieses Wort überhaupt wieder mal in den Mund nehme,
ja.
Weil das hier gar kein Thema ist. Also die Leute sind hier teilweise schon verheiratet mit Mitte 20. Ich meine, das ist auch eine sehr pauschale Aussage, aber es ist schon so, dass das hier jetzt in Edinburgh, das ist die Hauptstadt von Schottland, habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Das ist schon auch so ein bisschen, glaube ich, Großstadt-Berliner Blase, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall am größten, würde ich sagen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, auch in einer gewissen Altersgruppe vielleicht auch, aber ja, ich bin gespannt, wo das dann so hinführt oder ob das jetzt quasi auch so ein Trend war und dann wieder sich so verflüssigt oder ob es dann wieder neue Begriffe gibt in ein paar Jahren oder...
Ich finde auch interessant, wie es so viele Trends nebeneinander gibt, weil es gibt ja mindestens genauso den Trend zur Traumhochzeit und irgendwie diese ganzen Baby-Shootings und alles, was man da die ganze Zeit sieht. Also es gibt ja absolut auch die ganz, ganz heile Welt, die irgendwie sagt, bei uns ist es wirklich nur wunderschön und nur klassisch. Erstes Kind ein Junge, zweites ein Mädchen, ein Zimmer blau, ein Zimmer rosa, alles toll. Das gibt's ja auch ganz viel gleichzeitig.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, wenn ich überlege, in meinem Freundeskreis sind irgendwie dann am Ende doch jetzt alle fast verheiratet und mit Kindern oder Kinder unterwegs. Das ist schon interessant, muss ich das so, ob sich da so weiterentwickelt hat oder nicht, ist irgendwie schwer.
Wo würdest du dich denn verordnen auf dem? Also würdest du sagen, für mich ist grundsätzlich Monogamie das Richtige und ich bin froh, dass ich irgendwie aus dieser Berliner Parallelwelt ein Stück weit rausgegangen bin, oder wie würdest du dich da sehen?
Ich würde da eigentlich relativ fluide mit umgehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also bisher war es eigentlich immer so, dass ich mich in eine Person verliebt habe und dann wollte ich mich auch sozusagen nur auf diese Person konzentrieren. Und ich finde, für mich, ich habe relativ viel zu tun, so in meinem Leben, viele Sachen, die ich gerne mache. Ich bin selbstständig, ich schreibe, ich mache irgendwie sehr gerne viele Projekte, ich habe viele Freunde im großen Freundeskreis. Wenn ich jetzt sowas wie eine polyamore Beziehung, also wenn ich mehrere Partner oder Partnerinnen hätte, dann wäre das für mich anstrengend.
Ja.
Ich finde es schon anstrengend, wenn man in einer festen Beziehung ist oder wenn man eben einen Partner, Partnerin hat. Das finde ich schon anstrengend, so die ganzen anderen Freunde nicht zu kurz zu kommen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ich finde, es kommt immer total auf die Person an, mit der man gerade zusammen ist und ob dann da noch eine andere Person dazu kommt, wo das vielleicht passt. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich könnte mir auch einen, wie heißt das, Thruple vorstellen, also wo man zu dritt zusammen ist. Also das ist gar nicht mein Ziel, aber wenn sich das in irgendeiner Form irgendwie ergeben würde, wäre ich da nicht gegen. Also ich finde, das ist so, ich bin da einfach nicht so dogmatisch und sage, das ist jetzt meine, also ich bin jetzt so und das ist jetzt meine Beziehungsform. Ich muss sagen, ich habe bisher eigentlich immer in einer geschlossenen, monogamen Beziehung gelebt und das war okay, aber also, das kam ja auf die Person an, ob das gut war oder nicht.
Ja, klar.
Deswegen keine Ahnung.
Ja.
Aber wenn zwei coole Leute vorbeikommen und sagen, hey.
Können sich melden.
Genau. Aber ich finde es ja schon schwierig genug, ehrlich gesagt, eine Person zu finden, wo das irgendwie gut klappt. Also
ich nicke sehr, das seht ihr nicht, aber ich bin auch dieser Meinung, dass es wirklich nicht leicht, jemanden zu finden, wo man sagt, das ist im Idealfall der Mensch, neben dem ich irgendwie einschlafe und aufwache und den ich zwischendurch auch toll finde. Also das ist schon ziemlich viel verlangt, muss man einfach sagen.
Ja.
Ja. Also was ich einfach cool finde an dieser ganzen Diskussion ist, dass ich das Gefühl hätte, jetzt gerade bin ich auch in einer total monogamen Partnerschaft, aber wenn ich jetzt in 5 Jahren merke, boah, dieser Arbeitskollege von mir, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf und ich weiß, der ist irgendwie Polyamor oder Single oder was weiß ich, dass ich mit meinem Partner einfach sprechen könnte und sagen könnte, wie siehst du das, was wäre für dich okay, was nicht? Und wenn er dann sagt, du, das sind meine Grenzen, das wäre in Ordnung. Also, dass das einfach eine Option ist, dass ich nicht irgendwie sofort wüsste, okay, wer von uns beiden zieht aus, sondern dass ich irgendwie wüsste, ah, okay, ich kann mit diesem Bedürfnis und diesem Gefühl, kann ich zu meinem Freund gehen und dann gehen wir damit irgendwie um. Und dann ist es nicht mehr so, dass man sagt, okay, die Liebe ist vorbei und das ist gescheitert, sondern man hat dann noch eine Chance. Das finde ich ganz beruhigend an dem Ganzen irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man so ein Gefühl hat generell. Also auch nochmal zu dem von vorher. Ich finde es einfach, also ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, wenn man nicht ganz ehrlich mit seinem Partner sein kann über das, was man so will oder sich wünscht, finde ich halt schon schwierig. Also das, weiß nicht, das tut mir dann schon sehr leid. Und irgendwie denke ich dann so, würde ich mir halt das so ein wünschen, dass das möglich wäre. Also so, und ich glaube aber auch, dass sowas halt nur möglich ist, indem man halt auch, also man kann nur das bekommen, was man auch ausgesprochen hat, dass man es möchte. Also niemand kann Gedanken lesen und manche Sachen müssen auch erkämpft werden, finde ich. Also erkämpft im Sinne von, man muss den Mund aufgemacht haben und sagen, das ist das.
Voll. Ich finde, das ist auch was man mit dem Älterwerden so ein bisschen merkt. Man kriegt die Sachen nicht einfach geschenkt. Also ich finde, das mit dem Erkämpftwerden ist ein gutes Bild. Man muss einfach sagen, was man haben will. Und gerade Sachen, die ganz toll sind, sind meistens auch schwierig zu kriegen. Ja. Und da muss man sich schon auch einsetzen dafür.
Ja, oder lohnen sich auf jeden Fall auch darum zu kämpfen. Also oder, ja, voll.
Wie ist es denn bei dir weitergegangen nach dem Buch? Du bist jetzt Single, habe ich richtig verstanden, oder?
Genau. Ich habe eigentlich seitdem nur so lose Affären tatsächlich gehabt, war aber, war glaube ich einfach, war halt so. Genau, und war jetzt aber auch lange einfach mit so ein bisschen anderen Sachen beschäftigt und hatte nicht, ja, ist halt einfach bisher nichts passiert. Ja. Ich versuche gerade nicht in so eine komische Rechtfertigung zu kommen, weil ich denke, ich muss mich gerade ja gar nicht rechtfertigen dafür.
Ich glaube auch, dass man sich dafür absolut nicht rechtfertigen
muss. Aber ich finde, man fällt voll schnell, ich merke gerade so, ich falle voll schnell in so eine Rechtfertigungshaltung von, ich hatte keine Zeit, ich war voll busy und alles ist aber voll gut und ich war halt nicht auf Dates. Aber ich glaube, so wenn es, ja, es soll einfach nicht passieren.
Ja, und ich finde, man merkt auch, dass es dir gut geht. Also ich finde, das ist eh so eine Unverschämtheit, Leute, denen es offensichtlich gut geht, denen irgendwie einreden zu wollen, dass sie einen Mangel haben und dann immer mehr da reinzugehen. Warum ist denn jemand wie du Single? Ja. Das ist ja ganz erstaunlich und so. Also ich finde, die Leute, denen es schlecht geht, sind meistens die in einer richtig beschissenen Beziehung sind. Aber von den Single-Freunden so in meinem Freundeskreis habe ich jetzt bei niemandem das Gefühl, da muss ich ein Spendenkonto einrichten. Also die sind eigentlich ziemlich glücklich meistens.
Ja, beziehungsweise so, ich habe das Gefühl, glücklich oder nicht glücklich kann man halt einfach eben in beidem sein. Also man kann in einer Beziehung sehr glücklich sein, man kann auch in einer Beziehung sehr unglücklich sein. ich habe beide schon erlebt, sehr unglückliche Beziehungen und sehr glückliche Beziehungen, und habe auch Single-Dasein schon als sehr unglücklich empfunden und auch als sehr glücklich. Ich denke halt immer, wenn ich in so einen Moment komme, wo ich so denke, zum Beispiel jetzt Quarantäne ist natürlich so ein klassischer Fall von, okay, jetzt kann man halt so gar nicht irgendwie mal auf ein Date gehen oder irgendwie mal einfach Sex haben, wenn man eben Single ist. Also Sex mit jemand anderem haben, jedenfalls nicht. Mhm. Und da kommt man, glaube ich, schon mal ab und zu an so einen Moment, wo man denkt, ah, oh, ja, das wäre jetzt schon eigentlich schön, wenn man gerade so in einer Beziehung wäre. Andererseits, dann denke ich halt so an meine schlimmsten Beziehungsmomente und stelle mir gerade so vor, wie das jetzt wäre, wenn ich in dieser Beziehung noch wäre und das wäre jetzt hier.
Und das in Quarantäne nur jetzt.
Einfach der absolute Abfuck. Das wäre der größte Albtraum. Und ja. Das mache ich halt, wenn ich an so einen ganz dunklen Moment mal kurz komme. Und dann fühle ich mich schon gleich so viel besser und denke, okay, alles gut. Ja, und ehrlich gesagt, also ich bin einfach ganz froh, wie es so gerade läuft. Und wenn irgendwann mal wieder jemand in mein Leben kommt, wo ich sage, ja, das passt, und der sagt, ja, das passt, dann ist auch schön.
Ja. Wie ging es denn deinem Ex-Freund mit dem Buch? Also war das für ihn komisch oder hat er dich voll unterstützt oder wie war das?
Naja, also die Trennung ist ja nicht so schön geendet, sagen wir es mal so. Und der wusste das aber, also das war jetzt kein Geheimnis. Also er wusste ja auch schon vorher, dass ich diesen Text schreibe.
Ja, klar.
Und als die Trennung passiert ist, wusste er auch, dass ich diese Trennung da verarbeitet habe. Er wusste halt natürlich jetzt nicht so ganz genau, wie. Er hatte den Text halt von am Anfang gelesen gehabt, also wo wir noch zusammen waren. Und er hat den Text aber auch dann danach irgendwann auch gelesen. Also es war jetzt, ich habe das jetzt nicht ihm vorenthalten. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, das geht jetzt hier nicht um dich explizit. Also es war mir auch ganz wichtig, den Text so zu schreiben, dass das nicht an eine persönliche, also das geht jetzt nicht an eine Person, sondern das geht einfach an eine, also an eine Person, von der man sich, also es geht um eine Trennung im Allgemeinen, sodass sich eigentlich jeder da halt auch mit angesprochen fühlen kann und eben nicht, das ist jetzt so meine persönliche Situation, sondern eher eine Allgemeingültigkeit da reinzubringen. Und er hat tatsächlich die Graphic Novel auch als dritter oder vierter bestellt, cool, als sie dann rauskam. Also sie kam dann ein Jahr später auch erst raus. Genau, also wir sind nicht in Kontakt seitdem mehr, was aber auch einfach, ja, es gibt wenige Menschen, mit denen ich, glaube ich, einfach sozusagen einfach nicht mehr sprechen möchte. Mhm. Und also eigentlich, ja. Eigentlich ist er der Einzige, mit dem ich, glaube ich, nicht mehr spreche.
Das ist hart.
Naja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wie man so, ich halte nichts davon, mit Menschen noch in Kontakt zu sein, mit denen man, ja, die einem so wehgetan hat, dass man da nicht wieder, also, dass man da nicht wieder befreundet sein will. So, das, ich weiß nicht, man muss das, glaube ich, nicht so, also ich finde, da so eine Höflichkeit geht halt auch nur so weit, also.
Ich finde, Ehrlichkeit schlägt Höflichkeit immer. Also wenn einfach die ehrliche Beziehung ist, man hat sich jetzt nichts mehr zu sagen, dann finde ich, warum soll man, weil es irgendwie toll aussieht, wenn man noch gut mit seinem Ex befreundet ist, da irgend so eine, wir telefonieren alle 2 Monate Sache aufrechterhalten. Also wenn es nicht ist, dann ist es nicht.
Ja, und ich glaube, es ist auch so, jede Beziehung einfach anders. Und manche Beziehungen enden halt auch aus Gründen, weil man vielleicht auch einfach gar nicht so gut befreundet war oder weil man dann merkt, dass man sich eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat außer Sex. Also solche Beziehungen hatte ich auch schon mal.
Ja, und klar.
Da zum Beispiel rede ich jetzt halt nicht, weil der ist halt einfach nichts sozusagen. Also weißt du, da gibt es ja einfach unterschiedliche Gründe. Und ja, nee, genau, aber da, keine Ahnung, was der jetzt macht. Aber das ich glaube, er hat das ganz gut verkraftet mit dem Buch. Also.
Okay, ja. Gibt es das denn eigentlich zu kaufen? Kann man das hier nochmal empfehlen oder ist es gerade ausverkauft? Wie ist der Stand?
Tatsächlich ist es jetzt gerade ausverkauft.
Oh nein.
Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schade.
Also gut für dich, aber schlecht jetzt für die Hörer, die jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gehört haben und es unbedingt lesen wollen.
Ja, die müssen wahrscheinlich bis zum Sommer warten. Das hat so ein bisschen was mit Corona halt auch zu tun und Quarantäne und so. Und genau, aber ab Sommer sollte es dann wieder online verfügbar sein. Ich habe eine Website, sophiahembeck.com. Da kann man immer mal wieder schauen, wo man das bestellen kann. Sonst gibt es tatsächlich aber auch noch ein paar Buchläden in Berlin und in Düsseldorf gibt es auch. Das steht alles auf meiner Webseite. Es gibt so ein paar Buchläden in Deutschland, wo in Hamburg, glaube ich, auch gibt es noch was und in Zürich, in der Schweiz.
Ja, es gibt viele Hörer aus Zürich, weil ich ja auch hier in Zürich bin.
Ja, dann im Kosmos.
Ja.
Kosmos heißt
das. Das ist bekannt.
Ja. Ja, da gibt es, glaube ich, noch ein paar Exemplare. Auch nicht mehr so viele, aber halt ein paar.
Voll gut.
Genau. Ich habe aber auch eine zweite Graphic Novel geschrieben. Die gibt es noch.
Wie heißt die?
Die kann man online noch bestellen. Die heißt Januar und da geht es um, es ist auch wieder ein Monolog, diesmal mit einer anderen Illustratorin habe ich da zusammengearbeitet. Patricia Tatschinski heißt die. Und da geht es um, das ist ein Text von eine Person, die an Silvester alleine im Wald spazieren geht. Und es ist ein auch eher lustiger Text, der sehr ironisch mit so Einsamkeit und Social Media und Instagram und wie man so sich so darstellt und wie man aber eigentlich wirklich ist. Und ja, ein ganz auch ein ganz gutes Buch. Geht halt nicht um Trennung.
Es geht um das, was danach kommt, glaube ich, für viele.
Genau, es ist quasi eher so ein bisschen Selbstfindungstrip-mäßig. Mhm. Was ich auch sehr empfehlen kann, tatsächlich. Also jetzt nicht allein an Silvester wandern gehen, aber
das hast du wirklich gemacht, denke ich, oder?
Genau.
Ja.
Das ist auch eine wahre Begebenheit gewesen. Wandern ist auf jeden Fall eine gute Sache, um so sich selbst zu stellen.
Mhm.
Und ja, sich selbst auch mal ein bisschen mehr zuzuhören. Ich glaube,
das ist ja nicht einfach. Also ich glaube, das, ehrlich gesagt, das vermeide ich auch total oft. Also ich merke, wie oft, wenn ich allein zu Hause bin, irgendwie ein Podcast, ein YouTube-Video, was auch immer läuft, weil ich das echt schwierig finde. Also ich kann mir das schon geben. Es ist jetzt nicht, dass ich gar keine Ruhe mit mir selber aushalte. Aber ich finde, es ist nicht leicht. Also so sich, und gerade jetzt das, was du da beschreibst, so Silvester ist ja auch so der Moment, wo man irgendwie so ein bisschen Bilanz zieht, wie war das Jahr, war das gut, war das schlecht, bin ich da, wo ich sein möchte mit 31 und so weiter und so fort. Und das ganz alleine zu machen, finde ich Respekt. Also nicht leicht.
Nee, es ist auch auf jeden Fall nicht leicht, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die lustigerweise mir genau das eigentlich gezeigt hat, was ich brauchte, ich aber in dem Moment nicht erwartet habe. Also ich glaube, wenn Leute sagen, ich war auf einem Selbstfindungstrip und es hat mir total geholfen, dann stellt man sich immer so vor, man sitzt so auf einem Berg und meditiert und hat so eine Erleuchtung und dann geht es einem total gut und man geht so runter vom Berg und denkt so, ich habe jetzt alles verstanden. Aber was eigentlich der Fall ist bei einer tatsächlichen Selbstfindung, ist, dass man wahrscheinlich ganz viel weint, dass es einfach ganz hart auch ist, weil man sich selbst erstmal so richtig kennenlernt und diese Einsamkeit auch aushalten muss und es ist nicht leicht. Aber also die eigentliche Erfahrung ist dann, wenn man am Ende ist und wieder da rauskommt und dann zurückschaut, dass man dann merkt, ah, okay, da habe ich jetzt einiges gelernt. Zum Beispiel nie wieder Silvester alleine zu verbringen. habe ich vorher nämlich nie gemacht.
Ja.
Werde ich auch seitdem. Andere Leute wissen das schon vorher. Ich habe das halt dann da gelernt. Ja.
Ja, also ich glaube immer, wenn man in irgendwas viel Arbeit reinsteckt, Und wenn man das wirklich so konzentriert in sich selber reinsteckt, das zahlt sich schon aus. Also das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo viel Energie reinstecke, dass ich schon merke, okay, da passiert dann auch schnell was. Aber das ist einfach mutig, glaube ich. Und das ist eben auch dieses, wenn man so viel heult und so. Ich habe da auch ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Also immer diese Momente, wo ich auch merke, okay, jetzt musst du dir das antun und jetzt musst du da durch und jetzt ist es auch okay zu heulen und sich das alles nochmal vorzustellen. Aber ich habe da auch immer ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie komplett wegbreche oder dass ich das jetzt nicht aushalte oder so.
Naja, ich glaube, es ist so ein bisschen, muss man halt den Moment für sich auch aussuchen, wann man was aushalten kann. Also es gibt ja auch so zum Beispiel so Schweigekloster oder so.
Ja.
Und das war auch ganz lange so ein Traum von mir, dass ich mal in so ein Schweigekloster gehe und irgendwie mal so 3 Wochen lang oder so nicht spreche oder mal eine Woche, auf jeden Fall einen längeren Zeitraum.
Was du für Träume hast, ey, richtig krass.
Ja, also ist auch total, also für mich war das so und dann mache ich das und dann komme ich so ganz zu mir und keine Ahnung. Und habe dann aber zum Beispiel eben jetzt so über die Jahre hinweg gemerkt, also ich war viel zum Beispiel alleine reisen in meinem Leben schon, weil ich das irgendwie auch ganz cool finde, auf mich selbst gestellt zu sein. Was man dann aber halt auch merkt, ist, es gibt Momente, wo man total gut alleine reisen kann. Es gibt Momente, wo man das nicht machen sollte. Wenn man wirklich einsam ist, also wenn man wirklich gerade eigentlich Lust hat auf Party, auf Freunde, auf Menschen, darf man nicht in ein Schweigekloster gehen oder man auf eine Alleinreisetour oder alleine wandern gehen. Weil das ist dann nicht der Moment, weil dann ist es wirklich, wirklich einsam. Also dann ist man wirklich so allein und das fühlt sich ganz schlimm an. Aber es gibt Momente im Leben, finde ich, wo man sich gerade sehr sicher fühlt und irgendwie Freunde und alles hält einen super gut. Und man, wenn man dann mal alleine reisen geht oder alleine wandern geht, dann ist das halt für mich wirklich schön, weil ich dann mir nahe komme, auch auf eine ganz andere Art. Und dann fühle ich mich auch nicht einsam, sondern dann fühle ich mich frei und mag das mal, nur mit mir zu sein. Ja, aber ich glaube, man muss den Moment abpassen. Man muss einfach in sich reinspüren und sagen, was brauche ich gerade eigentlich?
Sehr schön gesagt und sehr nachvollziehbar. Ja. Cool. Vielen Dank für deine Zeit, Sophia.
Ja,
ich stelle die Frage, die ich immer am Ende stelle. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht antworten magst, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt's was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest?
Ich überlege gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe mit meinem Buch irgendwie was gesagt. Aber ich glaube, was ich heute sagen würde, wäre eigentlich auf eine Art Danke, dass das passiert ist, weil ich jetzt an einem Ort bin, den ich total schön finde, nämlich in Edinburgh, und es mir jetzt sehr gut geht und ich eigentlich dankbar bin, dass diese Beziehung sozusagen geendet ist auf eine Art, weil ich glaube, im Nachhinein wäre das nicht gut gewesen, wenn man das weitergeführt hätte und eigentlich, ja, auf eine weirde Art bin ich da dankbar. Also so, klingt so komisch. Danke, dass du nicht mehr in meinem Leben bist. Aber ich glaube auch, dass es für ihn wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich besser war. Also hoffentlich.
Wahrscheinlich, ja.
War das für ihn auch jetzt dann gut so. Keine Ahnung.
Ja. Vielen Dank, Sophia. Das fand ich sehr schön mit dir. Ich sende liebe Grüße nach Schottland und ja, mach's gut. Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.